Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel. Und wir heißen euch willkommen zur Halloween-Folge. Es ist der 31.10., 12 Uhr mittags und es ist die Folge 262.
Ja.
Das heißt, lieber Philipp, heute mit gruseligen Learnings, muss man ja fast sagen. Ne? Gruselige Fehler, die wir irgendwann mal gemacht haben, die wir heute auch einfach mal mitbringen wollten. So ganz allgemein, was natürlich dann auch vielleicht auch jedem mal hilft, so ein bisschen die eigene Fehlertoleranz so ein bisschen zu stärken. Da vielleicht auch nicht selbst reintappen zu müssen, weil wir dumm es schon geschafft haben.
Und dazu gibt es wie immer ja unseren Flop der Woche. Und da ist sozusagen jede Woche Halloween bei uns im Podcast. Und heute haben wir auch wieder wirklich gruselige Sachen dabei. Aber ich habe noch eine ganz interessante Übernahme dabei. Die Allianz überlegt nämlich etwas von Private Equity zu kaufen. Dazu, wir müssen es natürlich sprechen, der sogenannte Marshall-Plan für unsere Autoindustrie soll kommen. Ich freue mich. Und was das bedeutet, erfahrt ihr auch gleich. Dann noch später als Top der Woche ein Unternehmen, in welches ich selber investiert bin. Ich finde ja alles top, in welches ein Unternehmen, wo ich Geld reinstecke.
Das wäre seltsam, wenn nicht.
Wie gesagt, dann kommen wir zum Halloween-Kracher der Woche für mich. Ich denke, du wirst mir auch beipflichten. Und dann gibt es natürlich, wie gesagt, unsere Learnings, so die größten Fehler, die wir gemacht haben, was uns heutzutage rückblickend richtig gruselig erscheint, was wir mal gemacht haben. Und zu guter Letzt, wie immer, die Investment-Idee der Woche. Und jetzt wie immer erstmal die Einladung an dich, auch Marcel, beachte bitte unseren Disclaimer, auch du, weil alles, was ich hier jetzt erzähle, ist falsch.
Ja, und ich will es nicht nachmachen. Genau. Also ich sollte mir selber eine Meinung bilden und nicht alles das machen, was du sagst und auch andersrum. Nicht, dass du jetzt anfängst zu sagen, oh Mensch, heute
also
nach der Folge, bye.
Ich lese jetzt den Disclaimer und Marcel, dann erzähl mir doch mal, was hast du denn heute noch eigentlich so alles mit dabei?
Eine Flut von Quartalszahlen erwartet uns deswegen heute das Best-of, in meinen Augen zumindest das, was ich so mitbringen wollte auch. Dann natürlich, weiterer Block voller Quartalszahlen. Es gibt eine auch spannende Übernahme in Deutschland, gestern Abend erst reingeflattert und es gibt einen Flop, der tatsächlich so ins Asiatische geht. Dann natürlich auch noch eine Investment-Idee heute Abend oder heute Abend am Ende der Folge, am Abend der Folge. Und da gibt es doch einiges zu erzählen heute.
Wer von uns beiden nicht genug hat, ist jetzt natürlich auch nochmal recht herzlich eingeladen, in unsere WhatsApp-Gruppe zu kommen. Für 4 Euro im Monat stehen wir euch. Das Schöne ist, wenn man junger Vater ist oder zwei junge Väter an der Seite hat, auch mal morgens um 3, um 4 können wir antworten in der Gruppe. Und das Feedback ist gigantisch. Probiert es gerne mal aus. Link dazu natürlich wie immer in den Shownotes. Und wer uns so unterstützen möchte, kann das über seinen Podcast-Player machen. Spotify, aber auch Apple-Bewertungen sind heiß gefragt. Und jetzt, Marcel, möchte ich dich bitten, fang, und ich nehme es schon mal vorweg, kleiner Cliffhanger, mit meinem Top der Woche bitte an, bei den Quartalszahlen.
Genau, und das ist Alphabet. Wir sind beide investiert, also auch hier wieder nochmal ganz wichtig der Hinweis, dass wir hier natürlich, dass nicht nur die guten Ergebnisse so zu betrachten, natürlich auch trotzdem jetzt wenig Bereitschaft haben, da auch wirklich viel Falsches zu finden. Es ist auch nicht einfach, was Schlechtes zu finden, denn die Quartalszahlen waren hervorragend. Das muss man einfach so sagen. Man hat 27 Dollar Cent den Gewinn übertroffen. Das ist prozentual und gerade auf dem Niveau, wo Alphabet berichtet, natürlich schon beachtlich. Der Umsatz von 88,3 Milliarden ist 14,9% höher, als das im letzten Jahr war. Also auch das wirklich stark. Hier sieht man, dass das Wachstum angekurbelt wird, also 2 Milliarden mehr Umsatz. Das kann man schon durchaus mal machen und ist schon mehr, als manch Unternehmen es insgesamt schafft im Jahr. Die Google-Dienste sind um 13% gestiegen. Das ist so der Löwenanteil im Umsatz. 76,5 Milliarden heißt das alleine aus den ganzen Geschichten, Werbung, Suchmaschinen, YouTube. Ne? Das ist da alles mit drin. Cloud wächst mit 35%, rasanter denn je, muss man fast schon sagen. 11,4 Milliarden trägt es auch schon bei, also auch hier schon ein klassischer DAX-Kandidat, wenn man das jetzt mal nur einzeln nehmen würde. Das Betriebsergebnis geht auf oder ist plus 34%, also ordentlich zugelegt. Die Marge konnte um 4,5% rauf auf 32% zulegen. Die Aktie dementsprechend ausgebrochen, wenn auch natürlich dann gleich kleine Gewinnmitnahmen. Und Philipp, einen Meilenstein hat Waymo erreicht, die Tochtergesellschaft von Alphabet, denn 150.000 bezahlte autonome Fahrten pro Woche. Das muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen. Das ist nicht wenig, gerade für 4 Städte. Zeigt auch erstmal, wie viele Autos sie dann unterwegs haben und wie sie auch genutzt werden mittlerweile.
Ne? Und es zeigt auch, das ist schon da.
Es ist da, es ist keine Zukunftsmusik. Und das sind ja auch nicht jetzt irgendwelche Landstraßen, wo man sagt, so, das ist jetzt einfach, sondern es sind wirklich komplexe Städte, ja, im Kleinen-Kleinen. Und jeder, der sagt so, na, wie das alles so durchgeht. Also, es sieht ziemlich gut aus und da muss man auch einfach mal sagen, Chapeau für Waymo, dass das hier so läuft. Und die gute wirtschaftliche Entwicklung, lieber Philipp, ist auch super wichtig, denn Google oder Alphabet wurde jetzt verklagt von Russland oder im Prinzip gab es ein Urteil, die Richter haben gesprochen. In Russland wurde das Unternehmen zu, jetzt halte ich fest, 19 Quintilliarden Dollar verklagt. Wie also sie sollen das zahlen. Ich sage es nochmal, 19 Quintilliarden, wer sich darunter nichts vorstellen kann wie ich, der kann sich jetzt eine 19 vorstellen und dann eine Anzahl von Nullen, die 33 beträgt. Also 19 Ehrlich? Und 33 Nullen. Also das russische Gericht hat sich hier quasi nicht nur verschrieben, man könnte auch sagen, wollten direkt in die weltweite Insolvenz schlittern. Sehr, sehr spannend. Deswegen gut, dass sie sich so wirtschaftlich so stark entwickeln. Kann man darüber lachen.
So stark in, also sind die überhaupt in Russland tätig?
Ja, aber dann wurden halt verklagt, ne, weil so. Da gab es irgendwelche, keine Ahnung, da haben sich irgendwas aus den Fingern gesaugt, was halt irgendwie in passt. Und ich meine, mit dem Betrag kann man auch gut Krieg führen.
Ne? Ich das vermute ist ja, ganz klar. Dass der Putin sich mal selber gegoogelt hat und vielleicht festgestellt hat, was er für ein Arschloch ist.
Oh Mensch, das kann nicht sein. Das kann ich so nicht stehen
die,
lassen.
Mein Gott, schauen wir uns die Aktie mal kurz an, würde ich sagen. Also die Aktie ist natürlich ein Knaller. Wir haben eine Bruttomarge von 56%, von 27% operative Marge. Eine Gesamtkapitalrendite, Marcel, unfassbar, 23,27%. Interest Coverage, also die Fähigkeit, auch hier Schulden zu bedienen, 273 und eine Cash Conversion von 94%. Also von einem Dollar Gewinn bleiben 94 Dollar Cent Cashflow übrig. Die Earnings Yield, die Gewinnrendite, ist aktuell bei 3,35%. Warum? Natürlich, die Aktie hat in einem Jahr unfassbare 40% gemacht. Für mich ist es der absolute Dividendenwachstumswert in meinem Depot. Und wir haben eine Market Cap von 2 Billionen. Und ich glaube, für mich ist Alphabet immer noch das günstigste Tech-Unternehmen oder meist unterschätzte, weil ich glaube, viele können diese ganze Fantasie gar nicht greifen. Also wir haben Ad, wir haben YouTube. Ich glaube, das ist so eingepreist. Aber wenn ich das höre mit Waymo, das ist ja schon da. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel ist Waymo in diesen 2 Billionen mit drin? Ich glaube, fast gar nicht. Und auch die Cloud wächst ja viel schneller als auch der Kurs. Und deswegen glaube ich auch, ist die Cloud gar nicht so groß drin. Deswegen finde ich die Aktie mit einem KGV von 22, ja, für nächstes Jahr, wo wir wieder davon ausgehen, dass Umsatz und Gewinn um 11% zulegen sollen, jetzt wo die Cloud nochmal anzieht, denke ich persönlich, dass sogar die Analystenprognosen übertroffen werden. Ich finde die Aktie nicht günstig, nicht teuer. Ja. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich glaube, Alphabet ist auf dem besten Wege hin, auch noch die nächsten 12 Monate den MSCI World outzuperformen. Die Aktie ist auch in unserem Fonds. Da sind wir gerade mal 0,6% im Plus, aber wir beide sind uns, glaube ich, einig, diese Aktie ist gekommen, um zu bleiben und auch aus deinem oder meinem Depot wird sie nicht rausfliegen, oder?
Ja, nicht mal teilweise, ne? Also auch wenn sie schon gut gelaufen ist, ich glaube 200% schmückt es mittlerweile im Depot, aber ja, will ich nichts abgeben, ist ein tolles Unternehmen, die Aktie läuft, das Unternehmen operativ läuft. Klar, die Angst, die immer da ist mit der Suchmaschine, dass das vielleicht ein bisschen weniger wird, weil jetzt irgendwelche, also ChatGPT oder andere KIs sind, aber am Ende des Tages wird trotzdem noch viel gegoogelt, es ist immer noch etwas, was sehr häufig und passiert und zu ihr zusätzlich passiert.
Sie machen ja diese App, ja, die sieht man ja gerade oft auch in der Werbung in Deutschland.
Ja, sie sind selber
und voll mega drin. Geil, weil du weißt es selber, es gibt ja Schleichtiere. Und dann kam jetzt die Frage auf, was genau ist denn das für ein Wal? Dann habe ich gesagt, stopp, Bild gemacht, puff, direkt das Ergebnis.
Ja, Lens. Google also, Lens. Ne? Ja. Also gibt es auch viele andere Sachen, auch das Gemini, was ja die eigene KI ist von Alphabet, die wird richtig gut promotet, was ja auch leicht ist, wenn man viele Android-Telefone unterwegs hat, dann kann man natürlich auch relativ schnell das ausrollen, die Kunden nutzen es, man kann sofort draus lernen, wie sie genutzt wird. Also ich glaube, da ist auch viel Datenanalyse, die hier nochmal viel Hebel auch bringen kann.
Dazu haben wir natürlich auch gerade mal erst dreimal Dividende erhalten. Also die Dividendenrendite 0,45%. Aber ich glaube auch, dass diese in den nächsten Jahren exponentiell wachsen wird.
Ja.
Und ich glaube, es ist nicht zu spät, hier einzusteigen.
Auf gar keinen Fall. Nein, denke ich auch nicht. Dafür sind sie einfach zu stabil und wachsen auch nach wie vor. Das darf man ja nicht vergessen. Es ist ja nicht so, dass wir hier bei 3% Wachstum rumkriechen, sondern es ist halt deutlich mehr. Und gerade was die Dividende betrifft, kommt ja jetzt die vierte, ist auch wieder angekündigt, 20 Dollar Cent je Aktie. Wird dann natürlich im vierten Mal, ist jetzt zum vierten Mal ausgezahlt.
Nee,
dann
zum dritten
im Dezember. Mal. Genau, es wird im Dezember das dritte Mal ausgezahlt.
Genau,
dann ja, genau, dann kommt es dann nochmal im März und danach kommt ja wahrscheinlich die erste Erhöhung, was so üblich wäre. Ne? Ach ja, stimmt, dann ja, passt ja gleich. Ne?
Dann machen wir mal eine schöne merken. Spekulation nächstes Jahr.
Kann man nächstes Jahr, weil dieses Jahr geht es nicht. Ne?
Ausfallen wird.
Dann geht es weiter mit einem Unternehmen, was ich sag mal relativ viel auch, habe ich viel gelesen, kam auch relativ viel an Anfragen rein. Eli Lilly hat ja auch Zahlen gebracht und da hat man gewinnseitig verfehlt. Tatsächlich, also im Vergleich zu den Analystenschätzungen um fast 30 Dollar Cent, ist man dann auf 1,18 Dollar je Aktie ein bisschen runtergeschrumpft, muss man sagen. Der Umsatz von 11,44 Milliarden lag 680 Millionen US-Dollar unter den Erwartungen, trotzdem ein Wachstum von 20,5% auf Jahressicht. Also meckern auf hohem Niveau, wenn man so möchte, denn das Wachstum ist weiterhin sehr stark. Man muss ja ein bisschen in die Details schauen, denn die Aktie ging 11% ins Minus, später hat sich dann erholt, noch Richtung 6% Minus. Der Trend insgesamt ist auch intakt, das vielleicht schon mal vorweg, aber der Umsatz, der hat eigentlich 42% zugelegt, Philipp. Am Ende waren es 20%, weil man die Rechte des Olanzapin-Portfolios verkauft hat. Und das sind oder das ist ein Portfolio, das sich mit schizophrener Psychosen beschäftigt und das wurde quasi verkauft, weil man eben sich konzentriert auf die aktuell laufenden Sachen und deswegen hat man eben hier umsatztechnisch natürlich ein bisschen weniger, weil das nicht mehr im Portfolio liegt. Mhm. Also muss man auf jeden Fall sauber rechnen. Der Ausblick für das Geschäftsjahr wurde um 600 Millionen Dollar gesenkt, zumindest am oberen Ende. Man gibt ja immer eine Spanne aus von bis.
Ja.
Und dann hat man eben die obere Spanne jetzt zurückgeschraubt aufgrund genau der genannten Sachen. Und ich finde, das ist am Ende, wenn man das so ein bisschen bereinigt, auch gar nicht so schlecht und immer noch sehr, sehr gut. Das ist ein Riesenergebnis, muss man auch sagen. Und der Gewinn je Aktie wurde dann dementsprechend ein bisschen vermindert, auch wegen einer höheren Steuer. Da hat man 2 Prozentpunkte mehr Abgabe, als es erwartet war zunächst. Und auch das hat ein bisschen belastet im insgesamtigen Ergebnis. Trotzdem muss man sagen, die Angst, die ja bei Novo Nordisk und bei Eli Lilly war, ist ja, dass zum Beispiel Hims & Hers die Zulassung bekommt, ja, weil halt Ozempic, Mounjaro und wie sie alle heißen, die ganzen Abnehmgeschichten, ja Raritäten sind, eine gewisse Knappheit haben. Insofern lag es nahe, dass Hims & Hers mit seinen Präparaten da auch die Zulassung erhält. Das ist aber jetzt nicht der Fall. Ich habe extra nochmal geschaut, Eli Lilly und Novo Nordisk konnten im Prinzip genug liefern, sodass es eben nicht diese Knappheit gibt. Und Hims & Hers dementsprechend natürlich auch am Mittwoch sehr stark abgestürzt aufgrund dieser Nachricht, dass man 14% ist die Aktie, glaube ich, runter knapp, weil sie eben nicht diese Lücke füllen können, weil Eli Lilly und Novo Nordisk es selber machen. Der Hintergrund der Geschichte ist, Eli Lillys Produkte und auch Novo Nordisk kosten knapp über 1.000 Dollar. Im Vergleich das Präparat von Hims & Hers, was im Prinzip jetzt auch an sich eine Wirkung hat, nicht ganz so stark, aber im Prinzip auf die gleiche Basis geht, hätte nur 300 Dollar gekostet. Also klassisch muss man sagen, ja, das Geschäft, was natürlich dann immer ja auch mit denen aufgrund der normalen Rezeptur läuft.
Ne? Ich habe heute Morgen noch gelesen, dass auch so eine gewisse Unsicherheit ist, dass der Absatz von diesen Abnehmmedikamenten gar nicht gesteigert wurde im letzten Quartal. Soll daran auch liegen, also so soll Lilly es gesagt haben im Call, ich habe ihn nicht gehört, dass die Apotheken oder auch die Distributoren das relativ antizyklisch kaufen oder nicht so wirklich, du weißt, sie wissen immer nicht ganz genau, wie viel sie absetzen werden in einem Quartal und das soll so ein bisschen Unsicherheit auch reingebracht haben. Ich würde mal ganz kurz noch auf die Bewertung eingehen. Tolle Margen, tolle Gesamtkapitalrendite, tolle Interest Coverage. Cash Conversion, weil man natürlich auch viel investieren muss, ist negativ sogar, was aber öfter bei Pharmawerten so ist. Die Gewinnrendite ist bei 0,69% und das ist natürlich ein Indikator auch dafür, dass eine Aktie vielleicht überbewertet sein könnte, was sie in meinen Augen völlig ist. Bei einem KGV von 63, ich bin gespannt, ich glaube nicht, dass die Gewinne stark einbrechen werden, weil wir diese Abnehmmedikamente haben. Aber wenn das stimmt, dass sie, wie sie es in dem Call angeblich gesagt haben, wie gesagt, ich habe das nicht geprüft und sie können nicht wirklich sagen, wie groß die Nachfrage im Quartal jetzt in Zukunft sein wird, weil manche kaufen sich, also als Beispiel, 1000 Spritzen auf einmal oder abnehmen Spritzen und dann sagen sie auf einmal, naja, jetzt brauchen wir die nächsten Monate erstmal nichts. Das macht mir doch so ein bisschen Sorge und ich glaube, lieber Marcel, dass bei so einer Bewertung im Moment ein normales, gutes Wachstum schon eingepreist ist. Und ich glaube, wenn diese Bewertung halten soll, das heißt nicht, dass die Aktie jetzt ins Bodenlose fällt. Es kann ja auch sein, dass wir hier wirklich vielleicht auch mal in eine Seitwärtsphase gehen von ein, zwei Jahren, was bei einem Kursanstieg von 651% in 5 Jahren immer noch sensationell wäre. Aber auf dem Niveau würde ich nicht einsteigen, wenn ich auf das in Anführungsstrichen schnelle Geld aus wäre. Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass man hier auch ein bisschen Geduld mitbringen muss, weil diese Aktie hat meines Erachtens nach nicht mehr viel Luft nach oben. Aber ich muss auch ehrlich zugeben, ich hätte das wahrscheinlich vor 100% auch nochmal gesagt. Der Markt entscheidet das immer selber. Aber ich glaube nicht, dass Lilly, ich mache mir jetzt mal einen Punkt. Ich glaube nicht, dass Eli Lilly bis Jahresende den MSCI World outperformen wird.
Also sprich auf die 2 Monate.
Genau. Mhm. Das ist meine Spekulation diese Woche. Und ja, das ist aber nur meine bescheidene Meinung. Was sagst du denn dazu?
Ja, also klar, die Bewertung ultra hoch. Ne? Das Wachstum selber ist auch weiterhin gut, das muss man ja auch sagen. Trotzdem glaube ich, du hast insofern recht, dass einfach die Bewertung, hier ist schon sehr viel eingepreist, auch sehr viel Wachstum. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Aktie einfach eine Weile jetzt seitwärts läuft, gerade jetzt aufgrund des Rücksetzers auch, das auch exakt übrigens auf den gleitenden Durchschnitt 200 gefallen ist, 200 Tage, das ist immer ein gutes Zeichen. Dort meistens kommen dann Käufer wieder rein, so war es dann auch gestern, also gestern zum Mittwoch, ja, muss man ja sagen, da ist die Aktie ja doch ein Stück runtergekommen und ich glaube, dass sie jetzt eine Weile zwischen der 750 und 950 hin und her pendeln wird und da natürlich ja, auch einfach mal eine Pause macht nach einem sehr langen Run. Trotzdem muss man sagen, insgesamt sollte man auch nicht ganz die anderen Medikamente vergessen, die da im Portfolio sind. Auch immer mal schauen, ob da irgendwas vielleicht auch Gefahr läuft, so stark zurückzukommen, dass es dann vielleicht auch wieder ein Problem gibt für die Aktie. Ne? Das darf man auch nicht ganz vergessen, weil mit sinkenden Umsätzen, was ja passieren kann auf irgendeiner Seite, ne? Das muss ja auch immer aufgeholt werden durch diese Abnehmspritzen, dass es da eben zu weniger Wachstum kommt und dann ist die Aktie natürlich gefährdet, auch mal eine größere Korrektur mitzumachen. Also würde ich aufpassen im Vergleich zu Novo Nordisk, die doch ein bisschen stärker unter Druck geraten ist zuletzt, muss ich sagen, ist die Aktie immer noch sehr, sehr teuer bei Eli Lilly. Wäre ich jetzt eher bei Novo, nicht weil ich dort investiert schon bin, sondern ich mag beide Aktien, würde auch beide gerne im Depot haben, aber
Geduld ist hier vielleicht wirklich wichtig. Und wenn man es nicht abwarten kann, glaube ich, macht man auch keinen Fehler, wenn man mit einem Sparplan startet.
Ja, würde ich aber relativ kleinteilig halten und dann auch über lange Zeit laufen lassen. Weil, wie gesagt, die Seitwärtsphase kann natürlich jetzt hier sich wirklich auch erstrecken über mehrere Monate, vielleicht sogar ein Jahr. Ne?
Aber das natürlich, wie gesagt, es kann alles falsch sein und die Aktie zieht nochmal durch.
Und nochmal 100%.
Und nochmal 100% in den nächsten 3 Tagen.
Wünschenswert ist es für alle, na, keine Frage. Wir bleiben mal im Pharma. Dort habe ich noch einen mitgebracht, der auch doch ein interessantes Ergebnis geliefert hat, und zwar AppY. Und AppY hat tatsächlich auch einen besseren Gewinn ausweisen können. Auch im Umsatz konnte man mit 14,46 Milliarden US-Dollar im Quartal 180 Millionen US-Dollar mehr erzielen. Das sind nur 4% Wachstum. Aber das muss man auch wieder in Kontext setzen. Man hat die Gewinnprognosen raufgesetzt. Man hat besonders gut performt im Bereich der Immunologie-Medikamente. Die haben sie erst übernommen. Das wiederum ist gut, weil Humira ist ja so das meistverkaufteste Medikament aller Zeiten im Moment noch und eigentlich oder auch ein Umsatztreiber generell für AppY gewesen. Aber jetzt fallen eben hier die Umsätze, weil hier auch der Schutz abgelaufen ist und jetzt natürlich andere Präparate, unter anderem auch von Amgen, auf den Markt gekommen sind. Und deswegen ist der Umsatz von Humira in diesem Quartal um 37% eingebrochen. Das ist im Rahmen der Erwartungen, aber ist natürlich erstmal etwas, was man als Hausnummer abfedern muss. Und das konnte man gut auffangen mit den 2 Arthritis-Medikamenten Skirizi und Rinvoq, wenn ich es jetzt so richtig ausgesprochen habe. Denn Skirizi ist mit 52% gewachsen und Rinvoq mit 45% jeweils über oder jenseits der Milliardenumsätze. Das ist schon sehr, sehr gut. Dividende konnte auch angehoben werden um 5,8%. Und ich glaube, dass wir hier so das Tal der Humira-Angst auch überwunden haben, was die Aktie auch schon zeigt. Sie ist ja auch gut gelaufen schon und ist auch nach wie vor im Aufwärtstrend, der ja erst vor kurzem sich fortgesetzt hat. Ne?
Jetzt wird die Zukunft eingepreist.
Absolut.
Das ist einfach so, ja. Die Aktie, 18er KGV, 3% Dividendenrendite. Das gefällt mir eigentlich auch wieder richtig gut. Es ist natürlich ein Pharmaunternehmen. Also wir sehen es auch hier. Nächstes Jahr sollen die Umsätze mal ein bisschen zurückgehen. Das ist so eine kleine Achterbahnfahrt. Wichtig ist natürlich, dass es langfristig nach oben geht. Und solche Unternehmen müssen dann auch wirklich sehr stark Aktienrückkäufe tätigen, wenn es mal runterkommt etc. pp. Aber das machen sie ganz gut. Dividende, sie zahlen gerade mal 14% aus. 14% bei einer Dividendenrendite von 3%. Also hier könnte man vielleicht auch einen langfristigen Dividendenwachstumswert haben,
ja,
der sehr viel Spaß macht. Aber wie du schon sagst, Marcel, man muss hier auch Geduld mitbringen. Die Aktie geht von oben nach unten, aber langfristig natürlich macht sie trotzdem 207% in 10 Jahren exklusive Dividenden. Gefällt mir richtig gut. Was mir auch, möchtest du dazu noch was sagen?
Ja, dazu möchte ich noch ein was, und zwar Humira hatte ja so den Höhepunkt 2018, da sieht man auch, dass die Aktie, wenn man den Chart mal anschaut, auf 125 hochgedonnert ist. Ne? Das ging ruckzuck rasend schnell und danach ist sie in eine zweijährige Konsolidierung eingestürzt, dann Richtung 60, also quasi halbiert. Das sind natürlich so Momente und Wege, die tun weh, wenn man, je nachdem, wo man eingestiegen ist. Aber selbst wenn man unten schon eingestiegen ist, man hat einen richtigen Run mitgenommen, ist nicht rausgegangen, hat liegen lassen, dann ist man wieder auf diese Ausgangsbasis zurück. Und das tut natürlich innerhalb von 1, 2, 3, 4, 5 Jahren weh. Vor allem, wenn man dann nämlich wie ich sagt, okay, die Aktie hat jetzt eigentlich 0% Rendite gemacht, auf den Zeitpunkt. Ne?
Genau.
Und jetzt seitdem wieder, seitdem auch Humira so ein bisschen langsam wieder die Angst raus ist, geht es so nach und nach oben. Jetzt ist die Aktie bei 200, also fast schon doppelt so hoch, als es damals das Hoch war. Top, also Chapeau, wer da hier lange dabei geblieben ist, der wurde eben später belohnt. Das mal noch so als, ja, auch weil wir auch immer sagen, naja, die hat in einem Jahr nicht viel Prozent gemacht. Das ist immer eine Frage des Kontexts und des Zeitpunkts. Ne? Das darf man auch nie vergessen. Und hier doch schön zu sehen.
Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner der Folge. Der Sponsor der Folge ist Companisto. Und hier haben wir natürlich schon sehr viele Interviews geführt mit Startups. Und Marcel, am Montag ist es wieder soweit. Ich werde mit Zendia ein, ja, hoffentlich spannendes Interview führen, und sie bieten präzise Malaria-Diagnose, die Millionen von Leben retten könnte. Also klingt total spannend, und das ist ja auch etwas, wir wollen ja mit unseren Investitionen auch hier wieder ganz klar Mehrwert für die Gesellschaft bieten. Und ab 250 Euro geht es los, die angestrebte Rendite pro Jahr 76,8% pro Jahr, angestrebte Gesamtrendite auf 5 Jahre 1624%. Ich glaube immer, wenn so jemand was schaffen kann, dann ist es Pharma. Und das Finanzierungsziel sind 750.000 Euro. Wie gesagt, ab 250 Euro geht es los. Das Unternehmen ist 4,3 Millionen Euro wert. Die Health Business Angels aus Mannheim sind auch schon mit als Co-Investoren dabei. Ich freue mich total drauf und kann jedem nur empfehlen, ab Montagabend vielleicht mal wieder bei uns vorbeizuschauen. Dann werden wir uns dieses Startup genauer anschauen. Es gibt richtige Aktien, also wenn ihr euch über unseren Link in den Shownotes anmeldet, müsst ihr auch euer Depot angeben. Und wir haben ja schon den ersten Börsengang jetzt auch mitgemacht, nämlich mit dem 3D-Druckhersteller BigRap. Und jetzt sind wir auch in dieser Lock-up-Periode. Also wir sind die richtig starken Investoren, die von Anfang an dabei sind. Wir dürfen jetzt, glaube ich, 12 oder 18 Monate nicht verkaufen.
Machen wir nicht.
Machen wir natürlich auch nicht, weil das wollen wir natürlich mal miterleben. Also es gibt natürlich auch viele Möglichkeiten, in welche man im Moment investieren kann, oder Marcel?
Genau, richtig. Es gibt einmal Upvisit ist noch dabei, auch glaube ich das zweite Mal mittlerweile. Dann, wie du schon angesprochen hattest, dann Fabel ist dabei. Hier geht es um die häusliche Pflege. So kann jeder so ein bisschen die Digitalisierung der häuslichen Pflege vorantreiben. Auch sehr spannend, kann man sich auch mal anschauen. Vielleicht kriegt man auch noch ein Interview rein. Wäre auch mal noch eine Idee. Und Hero Motors ist auch dabei, und auch da kann man sich mal über das Geschäftsmodell ein Bild machen. Das alles ist kostenfrei, man kann einfach eintreten, da einfach mal auch connecten, und das finde ich eben sehr, sehr charmant, dass man eben nicht direkt irgendwie was investieren muss oder machen muss. Man kann sich es anschauen, wenn man überzeugt ist, investiert man, wenn nicht, auch nicht schlimm, ne? Dann schaut man sich das an und lernt nur was dazu.
Ganz wichtig ist natürlich auch breit gestreut, nie bereut, und das sieht man auch bei uns am Portfolio. Also man muss ja auch Zeit mitbringen, weil wir haben schon insgesamt 2.531 Euro investiert. Der aktuelle Portfoliowert sind 8.445 Euro. Also Entwicklung minus 11,39%, weil wir haben natürlich Unternehmen, die schon wirklich vom Beteiligungswert wirklich durch die Decke gegangen sind. Beispiel Marcel, Hero Software. Ja, hier ist unser Beteiligungswert schon plus 276%. Also hier sind aus den 250 Euro schon 941 Euro geworden. Dann haben wir Green City Solutions, sieht man auch immer öfter, plus 60%. Adaptive Balancing Power, also sie machen Schnellladesäulen, plus 30%. BigRap, die Aktie, wie gesagt, plus 10%. Aber wir haben natürlich auch schon total Verlust erlitten. Solarnativ, ganz traurige Geschichte, unser Wirtschaftsminister war sogar schon da, ja, hat sich stimmt. Die Gigafactory angeschaut. Surplus, du hattest das Interview. Yodel.io, unser erstes Investment. Hive Systems, die Drohnenüberwachung hatten wir auch schon. und Circles sowie Content Pepper hier komplett auch schon abgeschrieben. Aber die Renditechancen sind natürlich auch, wie man sieht, bei ja, Hero Software schon auch gegeben. Schaut es euch mal an. Da gibt es richtig coole Sachen. Es gibt ein Pitch Deck. Man kann sich zum Call mit einladen. Also man ist wirklich richtiger Private
und
Equity.
Sehr nah an die Gründer. So. Ne? Genau. Man ist sehr nah an den Gründerinnen auch und kann dann im Prinzip da sehr leicht agieren, schnell mal eine Nachricht schreiben, wenn man irgendwelche Fragen hat. Und das ist doch eine schöne Kommunikationsbasis.
Link dazu gibt es wie immer in den Shownotes. Marcel, ich frage mich tatsächlich, wieso wir eigentlich keinen Rückversicherer aus Deutschland im Depot haben oder den größten Versicherer mit sogar der Welt, die Allianz. Mhm. Und die Allianz interessiert sich angeblich für den Versicherer Azure. Hast du davon schon mal gehört? Oder ich weiß gar nicht, ob man so ausspricht.
E-S-U-R-E.
E, aus Großbritannien. Azure. Sie sind nämlich ein britischer Kfz- und Hausratsversicherer und sie gehören dem Finanzinvestor Bain Capital. Und der Versicherer hat rund 2 Millionen Kunden und wurde für 1,2 Milliarden Pfund von der Börse genommen 2018. Und Bain möchte jetzt haben 1,5 Milliarden. Und das scheint eigentlich gar nicht so viel, wenn man mal die Entwicklung sieht.
Bevor es jetzt gleich losgeht, ganz kurz für alle, die beim Trading gern selbst entscheiden und nicht erst drei Menüs und zwei Weiterleitungen überstehen wollen. Wenn ihr beim Trading gern selbst das Steuer in der Hand habt und keine Lust auf Umwege, Extraklicks oder unnötigen Schnickschnack, dann solltet ihr euch TradeGate Direct anschauen, also TradeGate.direct. TradeGate.direct ist der direkteste Direktbroker Europas, entwickelt von Profis für Profis. Und das hier ist nicht nur ein Marketingsatz, denn bei TradeGate kommt wirklich alles aus einer Hand. Market Maker, Börse und Broker, direkt bei der TradeGate AG. Heißt übersetzt, keine Umwege, keine Zwischenstationen, sondern direkter Handel aus erster Hand. Ihr handelt direkt an der TradeGate BSX, der liquidesten Retail-Börse Europas. Das sorgt für sehr hohe Ausführungsgüte, enge Spreads und minimales Slippage. Besonders angenehm, wenn man aktiv handelt oder mit größeren Volumina unterwegs ist. Über die App könnt ihr mehr als 7000 Aktien, 4000 ETFs und tausende Mini-Futures handeln. Mit Handelszeiten von 7:30 bis 22 Uhr, Realtime-Kursen in allen Ansichten und Tools, die eher nach Profi-Setup als nach Spielerei aussehen. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei und natürlich, wie bei allen anderen auch, können marktübliche Spreads anfallen. Depot und Kontoführung sind inklusive, sogar mit zwei gebührenfreien Depots. TradeGate.direct richtet sich ganz bewusst an aktive AnlegerInnen, die von stabiler Liquidität, Preisnähe und echter Markttransparenz profitieren wollen. Wenn ihr euch das selbst anschauen wollt, alle Infos findet ihr unter www.tradegate.direct oder eben in den Shownotes.
Ich glaube, dass die Allianz, wenn sie hier was übernimmt, natürlich das auch gut prüft für die Aktionäre. Die Allianz ist natürlich auch eine Dividendenmaschine und meines Erachtens nach auch eines der wenigen Unternehmen in Deutschland, die wir haben, die stark unterschätzt sind und an denen wir Investoren auch irgendwie so einen Bogen machen.
Ja.
Aber eigentlich, da sind wir richtig stark im Erst- und Rückversicherungsbereich in Deutschland, oder?
Ja, absolut. Unser Gebiet, könnte man sagen. Wäre mal spannend, wie die Bewertung wäre, wenn sie in den USA gelistet wäre. Wäre wirklich mal spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass da deutliche Zulage dran stehen würde. Aber tolle Aktien. Wer sie hat, wird sie, glaube ich, nicht wieder hergeben. Und das macht auch nur Sinn, in meinen Augen, gerade die Münchner Rück, Hannover Rück, aber auch eben Allianz.
Ich glaube, das sind alles so Aktien, die man einfach mal kaufen muss.
No-brainer. Da wirklich einfach kaufen, mal nicht beobachten, liegen lassen und sich dann 10 Jahre später freuen, dass es dann doch so durchgehalten hat. Ne? Das ist wirklich hervorragend. Bin gespannt, ob dieser Übernahme was wird oder nicht, aber ich glaube, die haben einen Plan dahinter, ja. Bin ich überzeugt von. Ich mache weiter mit Quartalszahlen. Bitte. AMD hat auch geliefert und zwar eigentlich ganz gute Quartalszahlen, also waren im normalen Bereich bei dem Gewinn. Umsatztechnisch hat man sogar 110 Millionen mehr erwirtschaftet als erwartet. Das ist ein knapp 6,8 Milliarden US-Dollar, sind 17,6% Wachstum, kann sich sehen lassen. Das Segment Rechenzentrum hat einen Rekord erzielt und belief sich auf 3,5 Milliarden US-Dollar mit einem Wachstum im Jahresvergleich um 122%, Philipp. Rechenzentrum,
das ist schon
KI, das läuft bei AMD, kann man wirklich nicht meckern. Der Umsatz im Kundensegment konnte auch um 30% zulegen auf 1,9 Milliarden. So. Und wie du schon mal so schön sagst, wo Licht ist, ist auch Schatten. Mhm. Kommen wir zum Schatten und das ist das Gaming-Segment, was ja eigentlich so das frühere Hauptgeschäft war, auch bei Nvidia natürlich.
Ja.
Mit 462 Millionen US-Dollar deutlich geringer als im letzten Jahr mit knapp 70% Rückgang und auch der Umsatz mit Embedded-Segment oder das Embedded-Segment selber betrug knapp unter 1 Milliarde und lag damit 25% unter dem Vorjahreswert und Embedded-Segment heißt Industrieanwendung, Medizingeräte, also die Chips, die da verbaut sind, aber auch Casino-Automaten zum Beispiel sind da.
Hat Evolution zum Beispiel, oh, zum Glück nicht.
Ganz genau, ja. Ist alles digital. Ne? Also da sieht man, dass dann das zwei Branchen sind, wo sie aktiv sind, wo man jetzt sagt, okay, das ist so der Klotz am Bein. Und die Aktie fällt aufgrund eines Ausblicks, der natürlich trotzdem durchwachsen ist, je nach Sparte. Und da wird natürlich Rechenzentren weiter gut laufen. Der erste Ausblick mit 7,5 Milliarden US-Dollar Quartalsgewinn, 22% Wachstum, durchaus gut. Die Aktie trotzdem im Minus, weil hier eben so ein Klumpen mit herunterzieht. Denn man bedenke, wo wäre das Unternehmen, wenn es die beiden Segmente jetzt nicht so sehr bedienen würde. Und natürlich auch eine gewisse Unsicherheit aufgrund des Wettbewerbs. Trotzdem, Philipp, das Zukunftsmodell Rechenzentren, wenn sie es schaffen, da richtig weiter zu skalieren, gefällt mir das hier wirklich sehr, sehr gut, weshalb man vielleicht die Chance nutzen könnte, wenn man dabei sein möchte. Ist das ein schöner Rücksetzer, 11-12%, noch ein bisschen abwarten, was jetzt diese Woche passiert. Wie gesagt, Donnerstagmittag und kann also auch sein, dass noch ein bisschen runtergeht.
Bitte nicht vergessen, liebe Leute, die Aktie hat in 12 Monaten schon 54% Rendite erwirtschaftet für uns Aktionäre, wenn wir welche wären.
An der Spitze sogar $60 mehr, ne? Also wir waren schon mal deutlich
deswegen,
höher.
Deswegen, also ich würde sagen, die Aktie ist im Moment, die ist trotzdem noch gut gelaufen auf 12 Monate.
Auf jeden Fall.
Die Bewertung mit einem KGV von 44. Sportlich. Nächstes Jahr soll sich das aber schon auf 28 runter reduzieren. Also hier geht man davon aus, dass die Skaleneffekte dann auch kommen. Der Gewinn je Aktie steigt. Ich würde, wenn ich hier investieren wollen würde, wirklich mit den Gewinnern gehen, Nvidia oder AMD, würde vermutlich eher eine AMD picken, aber nur, weil sie einfach noch deutlich geringer bewertet sind als die Nvidia. Und ich könnte mir vorstellen, dass es AMD in 10 Jahren auch noch gibt und dass AMD auch in 10 Jahren noch besser dastehen wird als heute.
Gehe ich mit, würde ich unterschreiben, geht mir ähnlich. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Aktie noch ein bisschen jetzt dahin tümpelt aufgrund der Bewertung. Dann wird das neue Jahr eingepreist. Dann sieht man vielleicht auch, dass man noch besser wächst und dann kann
vielleicht
man hier
jetzt auch wieder Sparplan, Sparplan, Sparplan.
Ja, was bei AMD natürlich immer auch eine Voraussetzung ist für die Anleger. Also hier mal nicht, also das ist nicht eine Aktie für jeden. Denn AMD hat den Nachteil, dass sie sehr volatil ist. Sie ist wirklich brutal volatil. Yes. Wenn man bedenkt, innerhalb diesen Jahres, wenn man das hoch mal nimmt, $225, das Tief $125 und das alles innerhalb eines Aufwärtstrends, das ist natürlich schon ein Auf und Ab, das muss man abkönnen. Also wer da Angst hat vor 30% Minus im Depot für ein paar Wochen, muss man ja fast schon sagen, oder vielleicht auch für ein, zwei Jahre, für den ist das nichts. Der bleibt da nicht dabei.
Gerade mal ein plus 0,81%, also die Inflation hat hier AMD auch outperformed.
Genau, aber ist immer eine Frage des Horizonts, ne? Das ist ganz klar. Also wer wirklich stumpf dabei bleiben kann, hat vielleicht jetzt eine Chance, den Rücksetzer zu nutzen. Ne? Microsoft, noch zu guter Letzt von den Quartalszahlen sicherlich ansprechenswert aufgrund doch eigentlich solider Quartalszahlen. Auch hier hat man umsatztechnisch mit 16% im Jahresvergleich zulegen können.
Wahnsinn.
Auch gewinntechnisch hat man hier überboten. Die Produktivität, also das Segment Produktivität hat 12% zulegen können, auch die Intelligent Cloud plus 20%, More Personal Computer plus 17%, also die Aktie an sich anfangs positiv, danach kam der Call später, da scheint wieder irgendwo in harter Suppe zu sein, weil die Aktie mit minus 3% wohl hier in den Handel starten wird, aber auch das ist natürlich nicht der Rede wert, weder schlecht noch gut, trotzdem das Ergebnis insgesamt top in meinen Augen und der Aufwärtstrend natürlich auch weiterhin ungebrochen, sehr, sehr stark.
Ich glaube einfach, wir Anleger, also ich bin ja auch investiert, du ja auch.
Ja.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, was da noch alles so kommen soll. Aber möge vieles kommen. Wir hatten ja auch in unserer WhatsApp-Gruppe die Woche die Diskussion, wie ist denn das? Könnt ihr euch das vorstellen, dass eine Nvidia doppelt so viel wert ist auf einmal? Und auch jetzt bei einer Microsoft müsste man sagen, bei nochmal plus 100% sind wir bei über $6 Billionen.
Ja.
Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich drücke uns allen die Daumen. Möge ich recht, wie gesagt, ich bin einfach strukturiert, ja. Und das ist einfach so der Punkt. Ich hoffe natürlich, dass das schnellstmöglich passieren wird, aber das ist natürlich eine Wahnsinnszahl und ich glaube, nichtsdestotrotz die Aktie year-to-date 15% im Plus, in einem Jahr 28 und in 5 Jahren 200 und ich bereue keinen Tag des Kaufens.
Nein, auf gar keinen Fall. Ich sag mal, auch allgemein die Magnificent 7 haben ja schon viel beigetragen, auch für alle ETF-Anleger. Darf man auch nicht vergessen, denn meistens sind diese Unternehmen einfach mit dabei.
Genau.
Und ziehen da alle Depots irgendwie mit nach oben. Ne?
Und die Aktie ist auch in unserem Fonds plus 107% und auch hier, glaube ich, geben wir nichts mehr her.
Ein was Schlechtes würde ich auch ganz schnell mit reinwerfen, und zwar Estée Lauder. Es ist so schlecht, dass ich mir das schon fast zum Flop noch schnell gemacht hätte, aber ich muss es einfach noch mit angesprochen haben, weil auch viele immer sagen, ach ja, Estée Lauder sieht so günstig aus, aber man muss sagen, klar, man konnte im Gewinn ein bisschen besser performen als erwartet, aber umsatzseitig ist man mit 4,5% rückläufig unterwegs, hat auch da die Erwartungen untertroffen, und jetzt kommt das Highlight, die Dividende wurde halbiert.
Geil.
Das und, ist eine, auf eine angemessene Ausschüttungsquote, muss man sagen. Also aus Management-Sicht muss man sagen, gut sehr gemacht. Gut, alles richtig. Ne? Das kann man nur begrüßen eigentlich auch als Aktionär. Aber man hat ja meistens so diese Erwartung, oh, die Dividendenrendite sieht mittlerweile gut aus. Und ne, wenn das Unternehmen auf Schieflage gerät und da nicht ganz so stark oder nicht mehr ganz so klar kommt aktuell auf die Situation, dann ist das natürlich etwas, was dann auch die Aktionäre tragen. Und deswegen gibt es eben hier auch weniger Dividende. Was, ich sag mal, aus Unternehmenssicht richtig ist, hätten andere Unternehmen auch in Deutschland durchaus mal machen können.
Ne? Wenn man sich das mal überlegt, die Aktie ist nicht günstig. Ganz, ganz wichtig. Wir haben nämlich noch ein KGV für nächstes Jahr von 30 für ein Unternehmen, das in 5 Jahren mehr als die Hälfte verloren hat.
Genau, man muss dazu sagen, die wird umso mehr, von Quartal zu Quartal wieder teurer, weil natürlich die Ergebnisse runtergehen. Ja. Jetzt hat man zwar im Gewinn wieder ein bisschen zugelegt, immerhin, aber das war auch, es ist nicht Bedeutendes, muss man sagen.
Die Aktie hat in 10 Jahren gerade mal 21% gemacht.
Ja, auf Stand jetzt, ne, weil es eben jetzt so schlecht läuft. Zwischenzeitlich war es eine absolut geile Aktie, top gelaufen. Aber wenn es dann Probleme gibt im operativen Geschäft, dann wird es schwierig. Die Aktie heute aufgrund der Nachricht minus 18% nochmal, obwohl die ja schon so gefallen ist. Also ihr seht, es ist nicht so, dass eine Aktie nicht noch das weiter große, fallen kann. Aufpassen.
Ein großes Problem ist natürlich auch, man könnte ja jetzt sagen, oh, da kommt hier die Übernahmefantasie. Aber wir haben bei 31 Milliarden Market Cap 9 Milliarden Schulden auch da drin. Für mich wirklich eine Red Flag, auch gruselig. Danke, dass du es heute auch nochmal zu Halloween heute hier mitgebracht hast.
Passend dazu.
Ja. Was für mich auch schon wieder richtig gruselig ist, wenn ich höre, es soll einen Marshallplan geben für unsere Lieblingsindustrie. Und man darf eins nicht vergessen, auch wenn wir hier so oft darüber schimpfen, es ist eine extrem wichtige Industrie für unseren Wohlstand. Frage. Und das ist natürlich die Autoindustrie. Und unser Bundeskanzler sagte, Deutschland ist ein starkes Land, das aktuell vor großen Herausforderungen steht. Jetzt geht es darum, gemeinsam anzupacken und mit einem Pakt für die Industrie, der sehr konkrete Maßnahmen umfasst, den Standort zu stärken. Ich frage mich jetzt wieder, was ist denn ein Pakt mit Maßnahmen, der weniger konkrete Maßnahmen? Ist eine konkrete Maßnahme nicht eine konkrete Maßnahme? Hm? Also kann man konkretestes sehr konkret steigern?
Ja, da haben wir wieder die astreine Kommunikation des Bundeskanzlers, weshalb
er. Also könnte ich jetzt zu meiner Frau sagen, ich werde konkret heute die Küche aufräumen und dann mache ich es nicht. Und dann sagt sie, du hast doch aber gesagt, du hast es konkret gemacht. Aber dann sage ich, ich habe es nicht sehr konkret gesagt.
Ja, ich hätte es noch präzisieren sollen.
Genau.
Ja, also eine leere Aussage, die natürlich
Also wieder wirklich
hier auf alle anderen Themen auch
5 Euro fürs Phrasenschwein,
Herr Scholz. Auch so schlecht. Also um die Sicherheit, die die Wirtschaft hier braucht, ne, also mal zu kommunizieren, hätte man das vielleicht auch mal anders machen sollen. Ich meine, von den Inhalten kann man ja auch von den also auch nochmal die Brücke zurück, ne, zu von mir aus Habecks Vorschlag, ne, Lindners Vorschlag und Scholz. Ist ja erstmal egal. Besser wäre es, wenn sie es einheitlich machen würden, ne? Genau. Einfach da sich mal absprechen und dann nicht jeder sein eigenes Süppchen kochen würde und auch nicht so viel Wahlkampf im Hinterkopf hält, sondern da wirklich mal was Konkretes tatsächlich auch auf dem Papier noch machen können. Sie haben noch ein Jahr, ne? Also sollen sie es doch nutzen, sie haben die Möglichkeit. Und insofern, jede Maßnahme für sich kann ja irgendwo was bewirken, das ist ja auch nichts Problem. Ne? Es geht nur darum, wie macht man es effizient und effektiv, und da habe ich so mit meinen Bauchschmerzen, weil da kommt tatsächlich relativ wenig, und auch dieser Marshallplan,
ich glaube wirklich, viel, Marcel, dass wir noch Neuwahlen erleben werden.
Ich bin gespannt.
Ich glaube, die SPD, die FDP steht jetzt so langsam in der Ecke und sagt sich, lieber jetzt raus und so ein bisschen Momentum mitnehmen von der Neuwahl. Ich glaube, das wird viel Taktik sein. Warten wir mal die nächsten Umfragen ab.
Aber genau das ist ja das, was mich eigentlich so ärgert, weil man hätte jetzt gerade, jetzt haben die alle drei die Möglichkeit, hier mal wirklich was auf die Beine zu stellen. Das Problem ist da, es ist groß, es ist schwerwiegend. Ja. Hier bräuchte man vielleicht wirklich harte Einschnitte, die einfach tatsächlich die Wirtschaft ankurbeln.
Ne? Jetzt siehst du natürlich auch, der Wahlkampf ist eröffnet. Wir haben es letzte Woche schon gesagt, unser werter Ministerpräsident aus Bayern, der Söder Markus, der sagt jetzt natürlich, wir brauchen noch was viel Besseres, nämlich einen Automarshallplan in Anlehnung an den Zweiten Weltkrieg. Danach musste Deutschland wieder aufgebaut werden. Also in Trümmern liegen wir gerade.
Der Mensch ist so durch.
Und deshalb diskutiert aktuell sogar auch die Idee, die Schnellladesäulen günstiger zu machen. So könnte man Steuern, Abgaben und Gebühren reduzieren. Das ist aber gar nicht so einfach, weil das irgendwie ein EU-Recht ist. Das ist doch auch wieder geil. Ja, da wird in der EU entschieden, wie der Schnellladestrom in Frankreich ist und in Deutschland und in Österreich. Dazu wird noch diskutiert eine Ausweitung der vereinfachten Abschreibung für Elektrodienstwagen. Weil da ist es nämlich so, die meisten Firmen leasen die Fahrzeuge ja über Leasingfirmen und die kommen in den Genuss aktuell dieser ganzen Leasingabschreibung, aber gar nicht die Firmen. Und ja, dazu sagt CDU-Chef Söder auch noch mit dem Marshallplan, er stellt sich eine Wiedereinführung einer Kaufprämie und auch verbilligten Ladestrom für E-Autos vor. E-Autos sollten zudem stundenweise kostenlos innerhalb von Städten parken dürfen. Ist doch aber jetzt schon also an der Ladesäule. Also
in Leipzig ist es so, ja.
Also, mein Gott.
Vielleicht der Söder hat er auch keine Ahnung. Ne?
Das ist Grüße gehen raus. Subventionen, ihr wisst es, wir wissen es, wir lieben es.
Ja, absolut, ja. Totaler Fan von. Generell, wie gesagt, musste das jetzt noch passend zu den anderen drei Vorschlägen sein, ne, damit jeder sein Wahlkampfthema da hat. Und am Ende des Tages ist die Umsetzung wieder schwierig, weil kleinteilig. Wie auch immer, wir werden es beobachten dürfen, leider. Und da bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Immer wieder im November läuft bei mir alle zwei Jahre der Handyvertrag aus. Also die gleiche Leier wie immer alle zwei Jahre. Ich brauche einen neuen Tarif. Und diesmal bin ich auf Frank gestoßen. Überzeugt hat mich der einfache Wechsel per App, die Einfachheit der eSIM, die Flexibilität der Tarife und habe dabei die volle Kostenkontrolle. Egal ob 12 oder 22 GB für wenig Geld, ich habe immer ein stark ausgebautes D1-Netz, 5G und eine Ornet-Flat. Durch die Möglichkeit der monatlichen Kündigung bin ich auch nicht langfristig an einem Tarif gebunden. So konnte ich schnell wechseln, meinen Tarif spontan und günstig zusätzliches Datenvolumen zubuchen, mehrere Profile anlegen und nicht zuletzt kann ich auch schnell mein iPad oder Tablet mit einem Datentarif ausstatten. Weitersagen wird belohnt. Für jeden geworbenen Freund gibt es zusätzlich dauerhaft 3 GB pro Monat mehr Datenvolumen. Da unsere Community natürlich auch Freunde sind, nutzt gern den Code AktienBuddies4, um dauerhaft 3 GB mehr zu erhalten. Also von vornherein direkt 15 oder 25 GB und das alles mit dem Code AktienBuddies4. Bei meinem Wechsel wollte ich die Rufnummer behalten. Durch ein paar Fehler meinerseits schlug die Portierung der Rufnummer fehl. Der Frank-Service aber konnte dieses Problem sofort und natürlich auch digital lösen, weshalb ich nun ab November sorgenfrei in meinem neuen Tarif wechseln kann. Alle Details sowie den Code findest du in den Shownotes.
Kommen wir zum Top der Woche, lieber Marcel. Und mein Top der Woche ist Google, weil die Google Cloud unterstützt nämlich jetzt auch Streaming-Dienste mit einem neuen ARM-Chip. Und sie sagen selber, unsere Tests mit Axion haben eine um etwa 250% bessere Leistung gezeigt, als wir sie vorher noch mit unseren Workloads in der Google Cloud gesehen haben. Das ist ja unfassbar und das sagt nicht Alphabet, also Google, sondern das sagt der Chefingenieur von Spotify. Also wissen wir jetzt schon mal, dass Spotify bei Google Kunde ist. Und auch Paramount hat sich ähnlich geäußert, der Streamingdienst. Und das ist für mich persönlich auch wieder hier ein Ritterschlag, gefällt mir richtig gut. Und das zeigt natürlich auch, dass Google jetzt anfängt, mehr und mehr mit den traditionellen Herstellern von Computer-Hardware-Chips auch zu konkurrieren, zum Beispiel AMD und Intel. Und das zeigt für mich auch, ich werde nicht in AMD oder Intel investieren, weil wenn auch Google das schafft, obwohl sie ja eigentlich gar nicht großes Know-how in diesem Bereich vorher hatten oder wie man denkt, und das ist wieder dieses Thema für mich, diese Aktie halte ich für sowas von unterbewertet, weil wenn sie es schaffen, das musst du mal durchziehen, einen Chip zu designen, der 250% bessere Leistung bringt.
Als die es schon immer machen.
Als die, die es eigentlich schon immer machen.
Dessen Kompetenz da eigentlich
ist. Dann ist das für mich eigentlich ein wirkliches eine Red Flag.
Ja, also von Spotify dann natürlich ein Ritterschlag an Google. Ja. Ne? Also für diesen Axion-Chip, der ja noch nicht so lange draußen ist. Und wenn der schon so performt, herzlichen Glückwunsch. Also da können wir uns auch durchaus freuen, dass wir da mit dabei sind, Philipp. Ja. Mein Top der Woche geht nach Deutschland tatsächlich, auch selten. Ich lobe ein Industrieunternehmen für die Übernahme von Altair Engineering. Und sie sind börsengelistet, Altair Engineering, meisten kennen diese Aktie wahrscheinlich nicht. Kannst du lieb sein, die WKN rausholen. $113 je Aktie soll es geben. Das ist ein schöner Aufschlag von 19% zum Schlusskurs auf Tagesbasis, also Vortagesbasis. Das heißt, für Siemens werden hier 10,6 Milliarden Dollar im Bar fällig, um das Unternehmen zu übernehmen. Und wenn man sich jetzt mal vorstellen möchte, was Altair macht, sie sind quasi in Bezug auf Software und Software-Design rundum auf der ganzen Welt mit dabei, mit verschiedensten Themen. Also gern mal auf die Webseite schauen. Ich glaube, besser und anschaulicher kann man es fast nicht erklären. Die wirklich überall dabei und designen und entwickeln quasi Software für verschiedenste Themen, natürlich auch KI und Co. mit da an Bord, natürlich auch Datenanalyse und so weiter. Und mir gefällt diese Übernahme sehr, weil sie vor allen Dingen so ein Fortschrittsthema in das doch, ich sag mal, industrielastische Siemens mit hineinbringt. Ich glaube, das kann sich sehr gut ergänzen, gerade wenn man das Thema Software und auch das ganze Thema Hardware und Ausbau auch noch mit zusammendenkt, die Synergien, die daraus erschaffen werden könnten. Ich glaube, das ist eine sehr kluge Übernahme. Bin gespannt, ob das alles so auch so durchgeht. Ich kann mir fast nicht vorstellen, warum nicht, weil so groß ist keiner von den beiden. Und gefällt mir sehr gut. Ich finde es top. Und Mittwochabend kam die Nachricht erst rein, deswegen hier
richtig ganz frisch. Wie teuer diese Aktie ist von Altair, ja?
Ja,
9 Milliarden Market Cap bei einem Umsatz von 700 Millionen fürs nächste Jahr.
Ja,
und die Aktie wächst beim Umsatz noch nicht mal zweistellig. Auch beim Earnings per Share gerade mal so zwischen 10% und 12% rechnen Analysten. Also natürlich kann man, glaube ich, die Fantasie spielen. Siemens hat viele Industriekunden, da kann man das dann ausrollen und dann
ich glaube, die Synergien sind richtig gut. Also das muss ich sagen, dass auch die Aktie reagiert da sehr neutral, obwohl es 10 Milliarden sind, die man hier auf dem Tisch, oder 11 Milliarden, ja, die man auf dem Tisch legt. Das ist nicht wenig, auch für Siemens nicht, keine Frage. Das muss man sich auch mal trauen. Ich finde es sehr klug, das Ganze, wenn man eh schon diesen maschinellen und ganzen Kontakt in der Industrie hat, dass man da auch weltweit, ne, wir reden ja nicht nur von Deutschland, dass man da jetzt auch diesen Hebel in Gang setzt, finde ich wirklich beachtlich, gefällt mir gut und kann man eigentlich nur jedem Aktionär
also Glück wünschen. Also Siemens geht konsequent seinen Weg, eigentlich auch seit der ganzen Aufspaltung. Kommen wir zum ersten Halloween-Schauer des heutigen Tages.
Deswegen habe ich schwarz an.
Ich hoffe, die Geister, die ich rief, Super Microcomputer-Aktionäre, wer von euch da jetzt noch drin ist, der könnte vielleicht mal in sich gehen und überlegen, ob es nicht Zeit wäre, endlich mal zu verkaufen.
Spätestens.
Weil EY hat sein Mandat als Wirtschaftsprüfer niedergelegt. Die Aktie von Super Microcomputer gab deutlich nach. Weißt du, wie viel?
32%.
Wahnsinn.
An einem Tag.
Und wie sagten sie, wir legen unser Mandat nieder, da unsere kürzlichen Informationen zur Kenntnis gelangten sind, dass die dazu geführt haben, dass wir uns nicht mehr auf die Darstellung der Geschäftsleitung und des Prüfungsausschusses verlassen können und nicht bereit sind, uns an den von der Geschäftsleitung erstellten Abschlüssen zu beteiligen. Kaboom, Wirecard lässt grüßen.
Also wirklich absolute Flashbacks, ne? Nur ein Quartal später. Also,
ich bin...
Exakt.
Also ich glaube, wir werden nächstes Jahr eine Insolvenz von Super Microcomputer sehen. Ich kann es jetzt nicht spekulieren, aber ich glaube, stimmt, diese Aktie wird wirklich, die gibt es irgendwann nicht mehr.
Ich habe gelesen, sagen manche, naja, die machen ja Gewinne. Ja, keine Ahnung, ob die Gewinne machen, weil die Bücher sind ja vielleicht nicht richtig. Also das ist genau das. Hier kann man nichts bewerten. Also komplette Unsicherheit, die erste Red Flag, wenn man schon mal so einen Geschäftsjahresbericht aus einem so großen Unternehmen heraus nicht schafft, rechtzeitig zu bringen, ist es schon schwierig. Wenn jetzt auch noch der Prüfer sagt, ciao, ciao, ey, unbedingt raus jetzt, ne? Spätestens. Also wäre es jetzt noch nicht, das wird eklig. Das muss auch nicht zur Insolvenz führen von mir aus, ne? Aber das wird dahin tümpeln. Der Vertrauen der Aktionäre wird, solange der CEO, da ist das Management, eigentlich alles an diesem Unternehmen, also egal wie erfolgreich sie operieren, da wird doch keiner mehr investieren aufgrund dieser oder Nachlässigkeiten, die das Unternehmen hier bietet. Also
und es ist
Red Flag. Also viel kann man gar nicht Red Flag rufen. Heute wieder 5% natürlich im Minus, weil sind natürlich ein paar Trader drin, aber es ist auch, das wird jetzt auch die wichtigen Unterstützungen sind gerissen dadurch, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Also auch Charttechnik lässt hier nichts halten. Also Gefahr, bitte spätestens jetzt rausgehen, die Red Flag erkennen, das Minus von mir auch hinnehmen. Das ist dann halt so. Mein Flop der Woche geht nach China, weil dort die IPOs einbrechen. Und das ist doch, finde ich, sehr spannend. Die Zahl der Börsengänge auf dem chinesischen Festland sind doch in den letzten Monaten im Vergleich zum Vorjahr auch um 85% zurückgegangen. Auch im Volumen übrigens. Also nur 48 Milliarden sind natürlich da im Volumen auch relativ wenig. Ne? Ein anhaltender Zusammenbruch der IPO-Aktivität in China, eine dramatische Veränderung der Angebots- und Nachfragedynamik für chinesische Aktien. So auch die Experten und Analysten. Und aufgrund der anhaltenden regulatorischen Kontrolle der Wirtschaftspolitik des Landes ist die IPO-Aktivität in China stark zurückgegangen. Also hier sehen wir auch, warum das ist. Ist genau das, warum ich in China nicht mehr investiere, weil die Regulatorik einfach zu sehr, naja, die Rahmenbedingungen einengt. Das ist nicht mehr dieses Turbokapitalistische, was sie ja lange Zeit gelebt haben, wovon sie sehr stark aufstrebend waren, auch natürlich in der breiten Masse. Und es ist hier wieder ein klares Bild von dem, was nun mal seit 2019 einfach Fakt ist, was 5 Jahre jetzt anhält, warum auch seit 5 Jahren bei den Aktien nicht viel Positives passiert ist, generell, ne? Also im Breiten.
Es zeigt sich schwierig. Einfach auch wieder, dass totalitäre Regime einfach schlecht sind. Irgendwann kommen die an eine Grenze, wo es nicht mehr weitergeht.
Ja. Es ist halt schon schizophren, ja. Ne? Man hat sich befreit von diesem ganzen, ganzen extremen kommunistischen und hat dann gesagt, komm, wir geben jetzt hier die Wirtschaft einen Aufschwung und das nicht nur durch Subventionen und irgendwas, sondern tatsächlich durch eine freie, wirklich, die waren ja kapitalistischer letzten Endes als die USA. Selbst die USA hat noch, ich sag mal, mehr Regeln im Spielfeld gehabt, als es jetzt die Chinesen über die Jahre hatte. Und was erbracht hat, hat man gesehen. Also entfesselte Wirtschaftswachstum, sie waren der Motor der ganzen Welt. Und jetzt hat man seit 5 Jahren hier die Zügel wieder extremst angezogen, auch schon viel zu stark auch. Ne? Gerade das Vertrauen der Investoren völlig weg. Ne, weil genauso wie bei Supermicrocomputer nichts verlässlich ist in dem Moment. Und das erkennt man eben hier sehr schön. Und solange die das nicht erkennen und das nicht wieder ändern, wird auch nichts passieren. Schade.
Hast du noch eine Spekulation diese Woche?
Eine Spekulation kann ich machen. Und zwar, dass, das ist gar nicht so einfach. Tatsächlich wird, oh Gott, das hast du mir auch völlig auf dem falschen Fuß erwischt.
Ja, Halloween.
Halloween, ja genau, das kann man schon durchaus so sagen. Ich würde gleich beim, bei Supermicrocomputer bleiben.
Mhm.
Ich glaube, dass die Aktie die 20-Dollar-Marke knackt.
Bevor es jetzt gleich losgeht, ganz kurz für alle, die beim Trading gern selbst entscheiden und nicht erst 3 Menüs und 2 Weiterleitungen überstehen wollen. Wenn ihr beim Trading gern selbst das Steuer in der Hand habt und keine Lust auf Umwege, Extraklicks oder unnötigen Schnickschnack, dann solltet ihr euch TradeGate Direct anschauen, also TradeGate.direct. TradeGate.direct ist der direkteste Direktbroker Europas, entwickelt von Profis für Profis. Und das hier ist nicht nur ein Marketingsatz, denn bei TradeGate kommt wirklich alles aus einer Hand. Market Maker, Börse und Broker, direkt bei der TradeGate AG. Heißt übersetzt, keine Umwege, keine Zwischenstationen, sondern direkter Handel aus erster Hand. Ihr handelt direkt an der TradeGate BSX, der liquidesten Retail-Börse Europas. Das sorgt für sehr hohe Ausführungsgüte, enge Spreads und minimales Slippage. Besonders angenehm, wenn man aktiv handelt oder mit größeren Volumina unterwegs ist. Über die App könnt ihr mehr als 7.000 Aktien, 4.000 ETFs und tausende Mini-Futures handeln. Mit Handelszeiten von 7:30 bis 22 Uhr, Realtime-Kursen in allen Ansichten und Tools, die eher nach Profi-Setup als nach Spielerei aussehen. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei und natürlich, wie bei allen anderen auch, können marktübliche Spreads anfallen. Depot und Kontoführung sind inklusive, sogar mit 2 gebührenfreien Depots. TradeGate.direct richtet sich ganz bewusst an aktive AnlegerInnen, die von stabiler Liquidität, Preisnähe und echter Markttransparenz profitieren wollen. Wenn ihr euch das selbst anschauen wollt, alle Infos findet ihr unter www.tradegate.direct oder eben in den Shownotes.
Das ist übrigens sehr viel noch.
Ausrufezeichen.
Weil nämlich kein Neuer das machen will und irgendwann müssen sie aber berichten. Und ich glaube, das fällt einfach weiter und weiter und weiter.
Ja, also braucht man auch alles nicht. Wirklich.
Also so nicht nehmen, auf gar keinen Fall.
Das heißt, du hast noch eine Downside von 65%, lieber Marcel. Mhm. Wir drücken dir die Daumen.
Es geht schnell manchmal.
Kommen wir zum Thema. Also, was ist so das Gruseligste, was wir je an der Börse erlebt haben oder selber privat? Oder nicht privat, sondern wirklich nur an der Börse. Schreibt ihr uns das doch gerne mal in die Kommentare. Wie sind denn eure Erfahrungen an der Börse? Was war für euch wirklich das Gruseligste? Und ich würde mal kurz anfangen. Also für mich das Gruseligste war meine erste Aktie, die ich gekauft habe, zu 7,95 Euro Gebühr. Eine Aktie im Wert von 31 Euro von Intel. Habe ich beides nicht mehr. Also das Konto, das Depot und die Intel-Aktien auch nicht mehr.
Nee, die werden auch tiefer als
damals. Genau, und wäre jetzt auch noch tiefer. Also wäre super.
Vielleicht nochmal kurz, wenn du bist seit 12 Jahren, oder ich glaube, wir beide sind seit 12 Jahren aktiver, ja, und 13 schon.
2012 oder so in der Dreh.
12, ne? Ja. Genau, also in dem Zeitraum, von dem Horizont sprechen wir, von dem Zeitraum.
Intel auch noch bei 31 Euro.
Ja, und jetzt steht sie deutlich runter, ne? Okay, verstehe ich. Ich glaube, der gruseligste Moment, wo ich auch mich so ähnlich erinnern kann, wie es tatsächlich andere einschneidende Erlebnisse im Leben so sind, ist tatsächlich der Wirecard-Tag.
Ja.
Ich werde ihn nicht vergessen. Es ist das Gruseligste auf der Welt, wie wir noch ein Jahr zuvor dort saßen und diese Hauptversammlung.
Ja.
Der Herr Braun steht da vorne mit seinem Rolli und hat uns da quasi völlig abgeholt. Und, ja, hier, Geschäftsmodell läuft und läuft und läuft. Keine Ahnung, ob er wie er was wusste, ist ja auch alles jetzt nicht unser Brot hier, aber dass dann ein Jahr später genau das passiert, was wir jetzt gerade übrigens bei Supermicrocomputer haargenau wiedersehen. Deswegen, die Flashbacks sind wirklich erstaunlich.
Die und werden jetzt wahrscheinlich heute Nachmittag nur sagen, wir haben noch 3 Milliarden Cash auf den Philippinen.
Wir gehen davon aus, dass das Wirecard das Supermicrocomputer Gegenstand eines
Betrugs ist. Der Marshall-Legian wird sich drum kümmern.
Ich glaube, vielleicht arbeitet einer namens Marshall.
Unser neuer CFO
von Supermicrocomputer. Ja, also das war gruselig, wie dann doch alles zusammenbrach innerhalb von wenigen Tagen. Und das, muss ich sagen, ist ein Learning, was eben genau diese Red Flag und was mich jetzt auch übrigens bei Supermicrocomputer davor bewahrt hat, dabei zu bleiben. Ja, also ich war lange investiert, habe sehr viel Rendite mitgenommen. Mein letztes Mal investiert habe ich sogar, also weil ich habe ja auch Gewinne dann rausgezogen, dann gab es ein leichtes Minus, habe dieses Minus von 10%, glaube ich, auch realisiert, als sie eben dann das Ganze verschoben haben. Ich glaube, ich hätte den Weg nach unten mitgenommen bis heute, wenn ich die Erfahrung von Wirecard nicht gemacht hätte, weil ich es hätte nicht besser gewusst, glaube ich, oder nicht ganz so gut einschätzen hätte können, was es eigentlich bedeutet. Und ich glaube, die B-Note hier ist sehr erkenntlich und war, ich glaube, so das absolute Learning.
Aber nicht nur bei uns, Marcel, gab es ja schon schwierige Tage, also wie zum Beispiel Halloween. Heute Abend wird es ja Süßes oder Saures wieder geben. Weißt du, was denn der erste Moment an der Börse war, der offiziell überliefert ist, der wirklich schaurig war für alle Investoren? Das war im Jahr 1637 in Amsterdam, nämlich in Holland. Die Tulpenmanie in den Niederlanden gilt als der erste überlieferte Börsenzusammenbruch. Tulpen galten nämlich Anfang des 17. Jahrhunderts als Liebhaberobjekt, welches sich nur wohlhabende Niederländer in die Gärten pflanzen konnten. Und dementsprechend war die Begeisterung natürlich vieler Bürgerinnen und Bürger da. Und nämlich auch in den untersten Schichten. Hier wurde nämlich mit den Tulpen gehandelt und dann gab es natürlich diesen ganzen Hype. Und im Februar 1637 hatten sie den höchsten Wert, den sie je hatten. Und von da an ging es herab. Die Preise fielen um bis zu 95%. Und viele Menschen, die sich eingedeckt haben, natürlich auch auf Kredit, die sind auf ihren Tulpenzwiebeln sitzen geblieben. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Learning. Auch was wirklich gruselig enden kann, ist Aktien kaufen auf Kredit und in irgendeinen Hype investieren, den man vielleicht gar nicht versteht, oder? Was denkst du?
Ja, na gut, die Marktmechanismen damals waren vielleicht auch noch ein bisschen weniger komplex und so vom Bedeutenden her. Aber wo steht denn der Tulpenpreis heute? Ja, wäre ja mal interessant. Können wir zum nächsten Floristen gehen. Absolut spannend die Sache. Und ja, genau, auch ein Learning. Ich glaube, so richtig in Hypes, und ich möchte mich mal erinnern, so an Wasserstoff war lange Zeit ein Thema, wo man sich locker leicht anstecken lassen können. Auch Cannabis 2017,
nie vergessen. Wasserstoff, stimmt, ja.
Das waren so Themen 2017, wo man dachte, so Mensch, muss man irgendwie dabei sein. Und ich würde sagen, die meisten, die dabei waren, haben am Ende des Tages, blicken jetzt noch auf Minus oder haben mal irgendwann mit Minus veräußert.
Dann gab es am Donnerstag 1929 auch nochmal ein gruseliges Ereignis, der sogenannte Schwarze Donnerstag. Er war am 24. Oktober, also knapp verfehlt Halloween. Und gilt als der folgenreichste Börsencrash der Geschichte. Er löste nämlich eine Weltwirtschaftskrise aus, die 3 Jahre andauerte und bis zum politischen Erfolg auch der Nationalsozialisten in Deutschland hiermit beitrug.
Klar.
Es war der größte Höhenflug der Geschichte der Aktienmärkte, der war vorher. Und viele Kleinanleger haben dann angefangen, in der Hoffnung auf Gewinne, Kredite aufzunehmen, um Aktien zu kaufen. Und im Herbst 1929 deutete sich langsam eine Abschwächung der Kurse an. Viele Anleger investierten daher nicht noch weiter in den Markt. Und da sieht man auch wieder, es ist immer nur Angebot und Nachfrage. Und das ist auch wieder dieses nicht immer allem hinterherlaufen, weil es gibt eigentlich jedes Jahr immer irgendeine Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Und die Frage ist, ist es eine Sau oder eine schöne Kuh? Ja, und da glaube ich, wir hatten schon drüber gesprochen, Cannabis. Das war ja wirklich so ein Riesending, Wasserstoff. So wie die Leute in diese Wasserstoff-Nähl und wie sie alle heißen. Ja, da
Plug Power, ne?
Plug Power und all solche Sachen. Da gab es ja
auch viele andere.
Und das Schlimmste war, diese Wirtschaftskrise, die dauert, wie gesagt, 3 Jahre und innerhalb von 2 Stunden fiel der Gesamtwert der börsennotierten US-Unternehmen, damals war das natürlich sehr viel, um 11 Milliarden Dollar. Der Kursverfall dauerte mehrere Wochen und wirkte sich natürlich auch auf die europäischen Börsen auf. Viele Privatanleger verloren in diesem Zeitraum ihr gesamtes Ersparnis. Mehrere Firmen gingen bankrott, weil sie die Kredite mit eigenen Aktien gedeckt hatten. Also richtig, richtig hässlich. Und auch wieder hier, Learning, Aktien kaufen auf Kredit auf gar keinen Fall. Also das scheint so, wenn man auch wieder sagt, Geschichte wiederholt sich nicht. Aber Tulpen, dann Aktien. Wahnsinn. Machen wir noch weiter mit dem schwarzen Montag 1987, es war der erste Börsencrash nach dem Zweiten Weltkrieg und auch hier gab es wieder den Höhenflug der Aktienkurse und 1937 dämpften aber unter anderem ein niedriger Dollarkurs und eine hohe Inflation die Erwartungen für die US-Wirtschaft. Der amerikanische Dow Jones fiel um 22,6% innerhalb eines Tages.
Unvorstellbar heute, ne?
Wenn man so also wenn das heutzutage passieren würde, ich glaube, da würden auch wir beide da sitzen und sagen, ui.
Ja, ja. Das tut weh, ja, auch in absoluten Zahlen, keine Frage.
Und dann war natürlich auch wieder die Angst davor, dass man sagt, oh Gott, schwarzer Donnerstag 1929, wiederholt sich jetzt doch die Geschichte. Aber innerhalb von 15 Monaten erholte sich der Dow Jones wieder. Und ich glaube, das ist auch wieder ein Learning, dass man sich nicht erschrecken lassen soll oder dass der Schreck nur für einen kurzen Moment auch oft bei einem gesunden Marktumfeld auch so ist, oder?
Genau, ist ganz wichtig und das ist auch für mich also etwas, was ich auch gelernt habe über die Jahre, dass man natürlich nicht alles an Rücksetzern direkt emotional handeln sollte. Ne? Man sollte dann einfach mal die Frage stellen, okay, stimmt denn trotzdem im Geschäftsmodell alles? Also die Fragen, die man generell vom Investieren stellt, einfach nochmal vor Augen halten. Und wenn man das alles positiv beantworten kann, dann sollte man sich da nicht verunsichern lassen, sondern vielleicht dann eher die Chance nutzen und dann vielleicht mal zugreifen, wenn Cash oder wenn es diese wirtschaftliche Situation natürlich auch hergibt. Insofern ist das etwas, was ganz ruhig, gerade wenn es runtergeht, dann wirklich auch einfach nicht davon leiten lassen, auch wenn es mal länger, ne? 2022 war eigentlich ein beschissenes Jahr, muss man einfach so sagen. Das hat schon durchaus auch die eine oder andere Lücke gerissen, aber man muss warten und jetzt sieht man wieder, die Börsen sind oben.
Sie verzeihen.
Sie verzeihen.
2000 war es soweit, die Dotcom-Blase. Oha. Jeder hatte ja gefühlt Aktien auch in Deutschland und viele Anleger waren davon überzeugt, dass Technologieunternehmen massive Gewinne abwerfen. Das tun sie jetzt, aber damals halt noch nicht. Ja. Und sowas lockt natürlich dann auch immer ganz viele fadenscheinige und zwielichtige Gestalten auch an den, ja, mit Unternehmen an die Börse. Und da sind ja Unternehmen einfach aufgrund von einer Idee eskaliert und explodiert.
Absolut, ja.
Das und stimmt. Der komplette Markt ist in sich zusammengebrochen. Auch hier wieder am Ende haben die unerfahrenen Kleinanlegerinnen und Kleinanleger das meiste Geld verloren, weil sie natürlich dann auch immer allem folgen, was egal wer ihm was sagt. Und es tut mir auch, wie gesagt, immer so in der Seele weh und man kann es auch hier, wenn man das immer so hört, ja, ich mache Altersvorsorge, weil mein Versicherungsberater mir genau diesen Fonds empfohlen hat, aber dieser Fonds sollte schon den Aktienmarkt Minimum nach Gebühren auch beibehalten und das schaffen die meisten einfach nicht, das schaffen nur 3%. Deswegen schaut da auch nochmal in euren Unterlagen nach, ob sich das denn lohnt, überhaupt so eine Art der Altersvorsorge.
Ja, genau. Und bei Dotcom muss man ja schon sagen, das sind hier wirklich Unternehmen teilweise 3, 4, 5 bis 10% pro Tag gestiegen, ohne irgendwas an Umsätzen und überhaupt Gewinne. Also man kann nicht mal sagen, eine Pommesbude ist an die Börse gekommen, weil selbst Pommesbuden ja wenigstens Umsätze
mehr machen und auch Gewinne.
Also genau, es würde der Pommesbude einfach Unrecht tun. Das ist einfach das, was wir heute natürlich auch nicht haben, also von weit nicht, weil manchmal auch dieser Vergleich herangezogen wird von der Dotcom-Blase. Das ist ja natürlich so weit weg von den aktuellen Szenarien. Insofern da aufpassen.
Und dann zu guter Letzt auch nochmal ein wirklich schauriges, was auch die Banken gemacht haben, war natürlich, sie haben 2007, 2008 Kredite an Menschen vergeben, die eigentlich gar keine Kreditwürdigkeit mehr hatten. Und das hat auch das System, da gibt es einige Filme und Bücher darüber, natürlich auch stark zum Wanken gebracht. The Big Short
zum Beispiel. Immer eine Empfehlung.
Und da muss man auch wieder sagen, da sind wir auch wieder an so einem Punkt, nimm keinen Kredit auf, wenn du es dir nicht leisten kannst. Ja, und auch zum Beispiel auch keine Konsumkredite, weil das sind auch saure Sachen, die eigentlich nicht auf Dauer gut schmecken.
Ja, genau. Sollte man auf jeden Fall weglassen. Da gibt es auch, ich sag mal, noch viele, viele weitere Themen, aber gibt natürlich auch viele Learnings, die man generell auch aus dem Operativen mit rausnimmt. Ne? Also nicht alles, was billig aussieht, ist auch günstig, ne? Da auch mal den zweiten Blick wagen, Geschäftsmodelle verstehen und nicht einfach blind rein und nur weil einer sagt, so, oh, hier, davon bin ich überzeugt, das gilt für uns zum Beispiel, wenn wir sagen, hier, Alphabet ist mega, aber man selber nicht überzeugt ist, man aber investiert und dann läuft es mal in 2-3 Wochen schlecht, dann hat man ein anderes Standing zu der Aktie, deswegen da jeder soll fähig sein, auch selbst sich sein Bild zu machen und das ist, glaube ich, das, was man hier mitgeben kann, jederzeit und auch durchaus hilft.
Hast du noch was, Marcel?
Ich denke gerade an die gruseligen Sachen. Manchmal tatsächlich, ja. Nee, ich glaube, die wichtigsten Dinge sind
gesagt. Dann seid ihr jetzt dran. Schreibt uns in die Kommentare eure gruseligsten Börsenerfahrungen.
Hast du eine Investmentidee noch?
Alphabet.
Alphabet. Ja. Macht Sinn.
Alphabet, Hebel 10.
Hebel 10. Bitte nicht nachmachen. Ja, das ist wie
mit Feuerspiel. Wie ist es denn bei dir?
Waste Management. Habe ich mitgebracht, weil gute
Zahlen. Ja, ist immer gut.
Stimmt, nochmal ein guter Punkt dazu. Ist ausgebrochen nach wirklich guten Zahlen, nach einem Jahr Seitwärtsphase. Konnte sich gut sehen lassen, sehr stabil, ist schön. Der gleitende Durchschnitt der 100-Tage-Linie, 200-Tage, 150 und 50-Tage-Linie sind schön zusammengekommen. Jetzt kam der Ausbruch pünktlich und die Reise wird sehr wahrscheinlich weitergehen nach oben, weshalb ich glaube, jetzt ein Einstiegszeitpunkt gut wäre.
Wir haben einige Anfragen bekommen zu unserer Watchlist, Marcel. Und deswegen haben wir uns überlegt, am Sonntag gibt es dazu ein Video auf unserem Kanal. Schaut super gerne mal rein. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Deckel drauf. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir sind deine Aktienbuddies. Und heute gibt es Süßes oder Saures von MVI. Denn wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Wohlenmarkt. Und natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tu uns einen Gefallen und bleib dabei bei deinen beiden Aktienbuddies von Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.